Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
Hier in der Echtzeit geht es heute um ein unterschätztes, oft übersehenes Element in der Architektur. Etwas, das wir alle täglich benutzen, wenn wir nicht lieber den Aufzug wählen, die Treppe. Und dieses Übersehen, dieses Nicht-Wahrnehmen, das passiert ja nicht nur in unserem Alltag, sondern auch, wenn wir im Kino sitzen zum Beispiel. Und übers Kino, über die Leinwand wollen wir jetzt sprechen. Mein Kollege Matthias Dell ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Ja, Matthias, wenn man mal einen kurzen Moment darüber nachdenkt, fallen einem tatsächlich sehr viele Treppenszenen in Filmklassikern ein, also zum Beispiel La Dolce Vita, die spanische Treppe in Rom spielt da, glaube ich, eine Rolle, oder natürlich Panzerkreuzer Potjomkin von Sergei Eisenstein.
Genau, je länger man darüber nachdenkt, desto endloser wird das Ganze, weil man eigentlich dann feststellt, dass es vermutlich schwerer ist, Filme ohne Treppenszenen zu finden, als welche mit. Die ganze Filmgeschichte ist also voller Treppen.
Ja, und vielleicht ist ja auch diese Treppenszene, die ich eben schon erwähnt habe, im Panzerkreuzer Potjomkin die Treppenszene schlechthin, oder? Wo dieser Kinderwagen dann runterrollt.
Genau, das läge nahe. Wir hören ja gerade, wie die zaristische Armee da runterspaziert in diesem Revolutionsfilm und die Leute erschießt. Ist natürlich auch toll, diese unglaublich breite Treppe da in Odessa. Und es liegt deshalb nahe, weil es natürlich für die Filmgeschichte ein ganz, ganz wichtiger Film ist. Ursprünglich war es ja eigentlich als Propagandafilm gedacht zur Agitierung der Massen. Und tatsächlich hat aber Eisenstein das so kunstvoll und gut gemacht, gerade was Montage betrifft, dass der Film ja eine viel größere Wirkung auf das Kino selbst gehabt hat, als jetzt in dieser relativ schlichten Propaganda-Idee. Und deswegen hat man vielleicht umgekehrt das Gefühl, dass auf Panzerkreuzer Potjomkin zu kommen gar nicht so eine originelle Wahl ist. Weil sie jeder kennt und weil es die Treppe ist und weil darin irgendwie ganz viel Kino eigentlich festgehalten ist, was dann auch unendlich oft zitiert und parodiert werden kann. Brian De Palma, die Simpsons, alles Mögliche. Diese Treppe ist so eine Ikone, dass sie praktisch selbst Kino geworden ist.
Okay, dann ist natürlich die Frage, wie sieht da jetzt dann so eine originellere Annäherung an die Treppe im Kino, im Film aus?
Na, da muss man sich, glaube ich, langsam vorarbeiten. Ich würde sagen, Treppen bearbeiten ja Raum erstmal irgendwie, halt sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen. Es gibt also oben und unten und es gibt eine Verbindung im Raum. Und das ist natürlich den Bedingungen von Kino als eine Kunst, die mit Bewegung zu tun hat, sehr dienlich. Deswegen ist die Treppe ein attraktives Element. Und wenn man jetzt so durchgeht, klassische Sachen auch, Hitchcock kommen auch ganz häufig Treppen vor und gerade in diesen psychoanalytisch inspirierten Filmen spielen die dann häufig Persönlichkeitsmerkmale an oder charakterisieren Persönlichkeiten, zum Beispiel Vertigo, da hat der Protagonist Höhenschwindel, deswegen kann er zum Beispiel der blonden Frau auf den Kirchturm nur sehr langsam folgen, die Treppe hoch, weil es für ihn eben schwierig ist und dieser Schwindel wird ja auch so symbolisiert. Ein anderes Beispiel, was dann auch wieder bei Vertigo fast anschließt, weil die Frau stürzt sich ja darunter, wäre dann zum Beispiel ein Krimi als Element, was eben so merkwürdig undurchsichtig ist, weil auf der Treppe im Prinzip der perfekte Mord geschehen kann, weil man das Schubsen, das geschubst werden nicht sieht und es eventuell auch ein Unfall sein könnte. Da gibt es zum Beispiel, vor einem Jahr war das die Netflix-Serie Real Crime, war das, also eine Dokumentarserie The Staircase, also die Treppe. Mord auf der Treppe hieß das auf Deutsch, glaube ich. Und da geht es darum, dass ein Schriftsteller, die Frau ist gestorben und die Frage ist, hat er sie praktisch umgebracht und runtergeschubst oder da drapiert oder ist sie selber runtergestürzt, wie er das erzählt. Und da wird diese Treppe und dieser ganze Tatort dermaßen akribisch forensisch bearbeitet, wo Blut hinspritzt, wenn sie da so gefallen ist, dass man also auch merkt, die Treppe ist da irgendwie ein ganz, ganz wichtiges Element für diesen Kriminalfall. Und ich habe dann dafür noch einen Kollegen gefragt, den Filmkritiker Lukas Förster vom Filmbulletin in der Schweiz, der sowieso ein sehr interessanter Kritiker ist, weil der ganz viel auf so Kleinigkeiten guckt. Also der sagt eben auch, dann kann ich, weil die Kamera einfach alles aufzeichnet, auch ganz viele Sachen entdecken, die die Kamera vielleicht so nebenbei nur zeigen. Und ich habe ihn dann mal gefragt, wie er das denn macht, also wie er das quasi sammelt oder ordnet. Und hat dann eben erklärt, er habe
angefangen, mir einfach zu notieren, in welchen Filmen das auftaucht. Also in welchen Filmen tauchen zum Beispiel Treppen auf, in welchen Filmen tauchen Klavierszenen auf. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Sachen. Also das ist eher so wirklich eine kleine Sache nebenbei. Ich denke, wenn man da anfängt, das zu systematisch zu machen, dann kehrt man selbst ja auch in so komische Muster, dass man dann irgendwie den Film vor den eigenen Treppen nicht mehr sieht. Und das ist natürlich auch nicht sinnvoll.
Genau, das ist ein schönes Credo, fand ich, dass er eben sagt, man muss das irgendwie so ein bisschen offen halten, sonst sieht man eben nur noch lauter Treppen und keine Filme mehr. Und muss sich also für eine bestimmte Vorliebe entscheiden, für einen bestimmten Blickwinkel.
Und wofür hat er sich entschieden, dieser Lukas Förster?
Na, mittlerweile gibt es bei ihm mehrere Forschungsgebiete. Er hat auch dafür geworben, eine differenzielle Treppenforschung zu betreiben. Wie er das dann selber nennt. Angefangen hat seine Faszination mit Treppen.
In älteren Filmen, das sind meistens so Treppen, die zwar in einem Haus sind, aber die da frei stehen. Zum Beispiel führen die von den Schlafgemächern runter in die Eingangshalle. Das sind oft in Hollywood-Filmen, gerade bei Douglas Sirk oder so, sind das so sehr auch ornamentale, auffällige Treppen. Und da schweben dann die Figuren, also oft sind es Frauen, die da auch regelrecht runterschweben. Dann wird die Treppe zu so einer Art Bühne, auf der sie sich präsentieren. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen dieses Motiv zu sammeln.
Also im Prinzip die Treppe als Showtreppe, ja?
Ja, das auch. Also weil er gerade auch so eine Vorliebe für Musicals aus der klassischen Hollywood-Ära hat, wo das natürlich ganz klar künstlich ist und Show-Element. Aber es verbindet sich daran auch sowas, was auch für Kino ganz wichtig ist, Begehren. Weil es eben so ein Scharnier ist zwischen Öffentlichkeit und Privatem und quasi der Weg des Begehrens wird da quasi abgeschritten. Und aber jetzt gibt es noch neuere Forschungsbereiche, wo es auch wiederum, es wurde ja vorhin erwähnt, La Dolce Vita, die spanische Treppe in Rom, die dann plötzlich anders gesehen wird.
Die spanische Treppe in Rom ist so eine, die immer wieder auftaucht in vielen Filmen. Und da habe ich auch gerade einen Film gesehen von Mario Bava, The Girl Who Knew Too Much, in der diese Treppe neu entdeckt wird. Weil das ist eine Treppe, die man so als touristische Treppe kennt, wo wirklich tagsüber Zehntausende von Touristen drauf hoch und runter laufen. Aber in dem Film ist es so, dass die Treppe dann nachts gefilmt wird und dann plötzlich komplett unheimlich wird.
Was hat dich denn jetzt beeinflusst beim Blick auf die Treppe im Film, Matthias?
Na, ich habe dann gemerkt, ich finde den Gedanken eigentlich schön, wenn wir sagen, Eisenstein, da wird die Treppe vollkommen zum Kino. Mal umgekehrt den Weg zu gehen, wie einem praktisch mit jemand auf der Treppe wieder aus dem Kino heraus ins Leben führt. Und dafür ist mir eine andere Szene eingefallen, die eine unglaubliche Rückkopplungseffekte mit Realität wiederentwickelt hat, die auch sehr ikonisch ist, nämlich die Szene aus Rocky.
Ja, das kennen wir alle.
Genau, das sind ja auch die wichtigen Szenen, die in allen Filmen vorkommen, dass er trainieren muss für den Kampf. Im ersten und zweiten Teil macht er das in Philadelphia, wo er herkommt. Im dritten Teil ist er dann schon ein bisschen prominenter oder sowas. Dann joggt er am Strand lang, das ist nicht so toll. Im vierten Teil dieser krasse mit dem Ost-West-Kalten-Krieg-Konflikt gegen die russische Kampfmaschine Ivan Drago. Ist er es, der durch Sibirien rennt, während Ivan Drago in so einem hochtechnisierten Keller trainiert. Da würde ich sagen, ist, was wir jetzt auch hören, ist Teil 2 der interessanteste. Da ist er schon irgendwie Champion, dementsprechend läuft er nicht mehr alleine durch Philadelphia, sondern wird auch von so Kinderscharen verfolgt und die Leute auf dem Italian Market grüßen ihm und rufen ihm zu, er winkt und boxt und so weiter. Und das große Finale ist dann eben, deswegen, da kommt die Treppe ins Spiel, dass er dann, wie im ersten Teil auch, zum Philadelphia Museum of Art läuft und davor ist so eine Treppe und die rennt er dann hoch, sehr schnell und oben angekommen ist die Kamera dann hinter ihm und er reißt die Arme hoch und triumphiert quasi schon am Ende seines Trainings. Ich weiß nicht, wir nähern uns, glaube ich, gerade diesem Punkt, wo dann quasi das Finale triumphiert und er eigentlich den Kampf schon gewonnen hat im Training. Mhm. Und was da jetzt passiert ist, das ist interessant, weil ich war jetzt öfter in Philadelphia, dass diese Treppe so ikonisch geworden ist, dass die Stadt irgendwann da oben eine Tafel eingerichtet hat, wo so zwei Sportschuhe abgebildet sind von Rocky, was dann dazu führt, dass Touristen ankommen, diese Treppe auch hochlaufen und oben auf dieser Tafel anfangen, sich wie Rocky die Arme hochzureißen und sich zu freuen irgendwie. Also wird praktisch eine Praxis aus dem Film nachgeahmt.
Und sich so natürlich fotografieren zu lassen.
Genau, das passiert auch, aber das ist eher noch ein anderer Aspekt, dass daneben noch so ein Denkmal mittlerweile steht, auch von Sylvester Stallone als Rocky, vor dem dann, das habe ich 2016 dann nochmal stärker wahrgenommen als 2005, als ich zum ersten Mal da war, wo dann wirklich Schlange gestanden wird und die Leute machen dann Selfies mit diesem Denkmal im Hintergrund und dieser Pose auch mit den ausgereckten Armen. Und was da noch weitergeführt hat, dass 2013 so ein Lokaljournalist mal geguckt hat, wo rennt er dann in dem Film eigentlich lang? Und da sind wir wieder bei Eisenstein, das ist natürlich ein Film, das heißt, er montiert Szenen, die gut aussehen, aber es sind Orte, die eigentlich ganz auseinander liegen. Das heißt, der ganze Lauf wäre, glaube ich, 30 Kilometer lang und macht überhaupt keinen Sinn, den er da durchgeht. Und daraus wiederum sind dann zwei Laufveranstaltungen entstanden, die es auch gibt, die jetzt im November und Dezember stattfinden. Ein sehr kommerzieller Lauf, wo man so 5 und 10 Kilometer laufen kann und dann der quasi der nicht kommerzielle, der ehrliche, richtige Rocky-Lauf, wo man dann, glaube ich, am Ende 50 Kilometer gelaufen ist, weil man eben tatsächlich die ganze Strecke abläuft, die er in dem Film auch gelaufen ist. Also es gibt irgendwie offensichtlich den Wunsch, diese ikonischen Szenen nachzuahmen.
Und Matthias, was ist mit dir? Hast du eine Lieblingsszene in einem Film? Vermutlich was ganz anderes als Rocky.
Ja, das wechselt wahrscheinlich auch ein bisschen. Das hat damit zu tun, ich habe mich jetzt gerade wieder mit Dokumentarfilmen von Thomas Heise beschäftigt und der hat 2012 so einen relativ kleinen, schnellen, gedrehten Film gemacht. Das ging es um den Papstbesuch in Erfurt, wo das ganze Prozedere, das ganze Protokoll drum gezeigt wird, also wie da praktisch so ein Papstbesuch durchgeführt wird. Am Ende schläft der Papst auch während der großen Rede auf dem Domplatz ein, was die Kamera aus ganz großer Entfernung auch einfängt. Und das Tolle ist bei diesen doch irgendwie eigentlich einfachen Heise-Filmen, dass es dann am Ende ein sehr, sehr schönes Bild gibt, wo er nämlich am Erfurter Hauptbahnhof ist. Und da auf der Tonspur sind so Zugansagen modelliert. Wir können ja mal reinhören. Und man hört eben in der Tonspur dieses Glockengeläut auf der einen Seite, dieses Orgelmotiv, und auf der anderen Seite wird dann irgendwann auch dieses "Wir bitten um Entschuldigung", eigentlich für die Verspätung, so aneinander geschnitten, dass es so eine Art Vergebungswunsch wird. Und dazu filmt er als letztes Bild dann zwei leerlaufende Rolltreppen, eine hoch, eine runter, was dann so eine Art Stairway to Heaven ist. Und da fand ich halt interessant, wie leicht es einem fällt, wenn man vorher gut erzählt hat und wenn man irgendwie Bilder gut bedeuten kann, aus so einem banalen Motiv wie einer Rolltreppe im Erfurter Hauptbahnhof irgendwie einen ironisch und gleichzeitig nüchternen Schluss in einem Film zu setzen, der eben diesen ganzen Papstbesuch abgebildet hat.
Ja, und interessant finde ich jetzt, dass du von diesen Rolltreppen im Hauptbahnhof erzählst und nicht von der großen Treppe vor dem Dom in Erfurt. Da habe ich jetzt sofort dran gedacht, oder?
Die sieht man in dem Film in dem Fall nicht so gut, aber ich finde interessant, wie er es eben schafft, mit so ganz einfachen Mitteln aus dem Alltag wiederum etwas zu bedeuten und dem so einen auch ironischen Charakter zu geben, dass man dann plötzlich diese Rolltreppen eben als Stairway to Heaven liest.
Also, schauen Sie sich Filme künftig auf die Treppenszenen hin an. Das lohnt sich. Matthias Dell war im Studio. Vielen Dank.
Bitte sehr.